Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast zu allen Streaming-Dingen. Mein Name ist Esther Stroh und ich will euch heute mit in eine weit, weit entfernte Galaxis entführen, denn die zweite Staffel von Andor startet heute mit den ersten drei Folgen und schließt dann in den nächsten Wochen die Star Wars-Serie ab, die vor fast 3 Jahren begann, würde ich mal sagen. Und die bei vielen tatsächlich als, ja, schon die beste Live-Action-Serie unter den Disney-Plus-Serien des Star Wars-Zeitalters gilt. Um herauszufinden, ob das wirklich stimmt, habe ich mir natürlich einen eingeladen, mit dem ich in jeden Millennium-Falken steigen würde und dem ich jedes Lichtschwert anvertrauen würde, um einen Jedi-Ritterkampf für mich auszufechten. Ich sage hallo, Matthias.
Hallo, Esther.
Wie lange hast du gewartet und bist du jetzt froh, dass es endlich soweit ist, dass Andor Staffel 2 da ist, auch wenn es das Ende schon wieder der Serie markiert?
Ja, also einerseits bin ich sehr nervös, mich von diesem tollen Star Wars Projekt schon bald verabschieden zu müssen, aber andererseits, ich konnte es auch nicht erwarten, mich endlich in diese zweite Staffel hineinzustürzen. Du hast ja schon gesagt, wir sind jetzt fast 2-3 Jahre in der Warteschleife, es kam eine Pandemie so halb dazwischen, es kam vor allem der Streik der Drehbuchautoren und Drehbuchautorinnen dazwischen und dann natürlich im Anschluss auch der Schauspielenden. Das hat für einige Verzögerungen bei dem Projekt gesorgt, aber ich glaube, wenn man sich jetzt die fertige Serie anschaut, dann merkt man schon, dass sich das Warten definitiv gelohnt hat, um schon mal so
Mini-Spoiler
vorwegzunehmen, ob das gut ist oder nicht.
Ja. Ihr merkt schon, Matthias startet schon unsere Motoren, unsere Reaktoren und wir können direkt abheben ins Streamgestöber. So, heute der 23. April ist der Tag, an dem die ersten drei Folgen von Andor Staffel 2 an den Start gehen. 12 werden es insgesamt sein. Und das ist jetzt eine lange Wartezeit gewesen. Matthias, du hast es ja schon angesprochen, vor 2,5 Jahren etwa, also im November, Dezember 2022, musste ich nochmal nachgucken, kam die erste Staffel mit den ersten 12 Folgen. Lange Wartezeit, aber ich habe mich dann auch gefragt, lag es wirklich nur an der Pandemie und an dem Streik oder ist der Tony Gilroy ist einfach so ein Typ, der einfach sehr genau auch arbeitet und sich dann die Zeit dafür nimmt? Was denkst du?
Also ich glaube, er ist definitiv jemand, der mega genau und präzise arbeitet. Das sieht man ja auch, wie seine Drehbücher geschrieben sind, wie die Charaktere aufgebaut sind, wie Dialoge da vorgetragen werden. Ich glaube aber auch, alles, was ich über ihn bisher erfahren habe, ist, dass er sehr gut in Einschränkungen arbeiten kann. Mhm. Also ich hatte das Glück, ihn tatsächlich jetzt schon zweimal zu interviewen und in beiden Interviews hat er jemals darüber gesprochen, dass er die Einschränkungen letzten Endes, die er aus unterschiedlichen Richtungen bekommen hat, damit will ich jetzt nicht sagen kreative Einschränkungen, aber einfach so von, wenn wir 12 Episoden mit einem Budget von so und so viel Millionen Dollar machen müssen, dann müssen wir einfach irgendwo Grenzen ziehen. Oder wenn wir eben ein Prequel/Sequel in einer festgefahrenen Timeline erzählen, dann müssen wir uns an bestimmte Ankerpunkte oder so im Kanon halten oder so. Und so wie ich das verstanden habe, ist das für ihn alles wirklich ein sehr konkreter Anhaltspunkt geworden von, okay, das ist jetzt meine Arena, in der ich mich bewegen kann. Und ich glaube, in dieser Arena bewegt er sich sehr, sehr, sehr gut. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass kurz bevor dieser Streik damals angefangen hat, der dann wirklich mehrere Monate gedauert hat und ganz viele Film- und Serienprojekte lahmgelegt hat, hat Gilroy auch irgendwie so gemeint, eigentlich sind wir schon am Feinschliff der Drehbücher. Es könnte eigentlich schon direkt morgen losgehen. Deswegen glaube ich, es liegt jetzt nicht daran, dass er irgendwie gemerkt hat, ups, die erste Staffel ist so gut geworden, ich kann das jetzt auf keinen Fall übertreffen, weil das ist ja auch immer was, wo man sich dann irgendwie so fragt, einer hat da so einen Geniestreich gelandet, kann man da nochmal dran anschließen, versinkt man da jetzt nicht in so einer halben Existenzkrise? Ich muss da momentan immer an The Batman Part 2 denken, der ja auch schon Jahren angekündigt ist, immer wieder verschoben wird und Matt Reeves auch, neulich habe ich irgendwie so eine Auflistung gesehen, so Matt Reeves sagt, wie weit er mit dem Drehbuch ist und jedes Mal so, ja, ich bin fast fertig, und das Projekt kommt einfach nicht so richtig in den Gang und da habe ich schon den starken Verdacht, dass sie irgendwie mit dem ersten The Batman Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle irgendwie so einen tollen Wurf einfach gelandet haben.
Und da wächst ja die Erwartung auch, je länger man wartet eigentlich,
genau,
oder?
Genau. Also das ist, glaube ich, bei Andor nicht eingetreten. Ich glaube, es waren eher so ganz pragmatische Dinge, die diese Produktion aufgehalten haben.
Und wenn du sagst, die Drehbücher waren fast fertig, es war ja trotzdem auch ein Streik der Drehbuchautoren und der Schauspielenden. Genau. Also selbst wenn sie fertig gehabt hätten, hätten sie ja nicht drehen können. Insofern ist es doch schön, dass es jetzt da ist. Wir wollen natürlich über die zweite Staffel Andor reden. Wir haben sie tatsächlich schon vollständig gesehen, sollten wir dazu sagen.
Yes.
Aber wir werden natürlich keine großen Entwicklungen hier spoilern, damit ihr sie auch mit all ihren Wendungen genießen könnt. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich informiert darüber reden. Also wir können jetzt vielleicht auch mal was fallen lassen, was in Folge 8 erst passiert, aber jetzt nicht unbedingt weltbewegend ist, dass ihr jetzt keine Lust mehr habt, weiterzugucken oder so, sondern eher, dass wir schon wissen, ein bisschen noch was kommt im Hinterkopf vielleicht. Ja. Und das führt uns dann zum Abschluss der Serie und deshalb ist das ein Review, eine Kritik der ganzen Staffel hier, auch wenn wir uns natürlich vor allem auf eure Informationen stützen, die ihr vielleicht erst die ersten 3 Folgen gesehen habt oder noch gar nicht reingeschaut habt, kann ja auch sein. Deshalb gibt's jetzt noch ein paar Worte zu unserem Sponsor Magenta TV und dann können wir direkt loslegen.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Matthias, vielleicht treten wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück und überlegen, wo kam eigentlich Andor damals her? Das war ja schon eine sehr skurrile Sache. Wir hatten natürlich die Star Wars, die 2, 3 Star Wars Trilogien, aber da gab es ja dann vorher noch diesen kleinen Zwischenfilm, nenne ich ihn mal, Rogue One. A Star Wars Story oder wie heißt er im Deutschen? Hat er da noch einen anderen Titel? Heißt er auch, hat er auch den englischen Titel?
Ich habe gerade ernsthaft überlegt, was ist der deutsche Zusatztitel, den Rogue One
eine Star Wars könnte. Geschichte.
Ja, ich meine, das ist jetzt sehr offensichtlich, aber ich dachte irgendwie so, sie bauen den Todesstern.
Und auch sonst wäre so ein Teaser drunter, ja, okay. Sag doch nochmal kurz, was in Rogue One passiert ist, kurz umrissen.
Genau, also Rogue One spielt sehr kurz vor Krieg der Sterne, Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung, dem allerersten Star Wars Film, der damals 1977 ins Kino kam und wo wir Luke, Leia, Han kennenlernen, die dann mit vereinten Kräften am Ende den Todesstern in die Luft jagen. Die Sache ist, dieses in die Luft jagen ist auch nur möglich, weil Spione der Rebellenallianz es hinbekommen haben, die Pläne für diesen Todesstern zu stehlen und dort eine Schwachstelle in diesem mächtigen Gefährt herauszufinden. Und Rogue One erzählt mehr oder weniger die Geschichte von den Menschen, die eben diese Pläne gestohlen haben. Es ist also wirklich ein sehr klassisches Spin-off-Prequel. Wir haben jetzt keine Connection irgendwie zu der großen Skywalker-Saga an sich. Ich meine, wer Rogue One gesehen hat, wird wissen, am Ende tauchen da auch ein paar namhaftere Figuren aus, die wir aus der originalen Star Wars-Trilogie kennen, aber der Fokus liegt eher so auf diesen Nebenfiguren, die eigentlich nie zur Sprache kommen, so die bestenfalls mal irgendwo im Hintergrund oder so auftauchen, wo vielleicht, wenn du dich in Fankreisen bewegst, da wird jemand reagieren, wenn man den Namen nennt. Aber ansonsten ist Rogue One eigentlich so ein ganz spannender Blick in, Moment, wie sehen eigentlich diese grauen Zwischenräume von Star Wars aus, die jetzt noch nicht so ausformuliert sind. Was passiert neben dem Kampf zwischen Gut und Böse? Wirklich diese überlebensgroßen, ikonischen Star Wars Bilder, die werden in Rogue One so ein bisschen auseinandergenommen und man bekommt so Durchblick in, Moment, was ist denn die Infrastruktur von der Rebellenallianz zum Beispiel? Welche Parteien mischen da mit und Moment, ziehen da überhaupt alle an einem Strang? Nee, überhaupt nicht. Und daran schließt dann letzten Endes auch Andor an, was wiederum ein Prequel zum Prequel ist, also die Vorgeschichte zur Vorgeschichte von Krieg der Sterne.
Man könnte auch sagen, ein Spin-off zum Spin-off, also genau, es ist ja nicht so richtig einzuordnen. Auf jeden Fall, am Anfang dachte ich wirklich, brauchen wir das jetzt, eine Geschichte, die zurückspringt und dann nochmal zurückspringt, um da die Hintermänner hinter den Hintermännern der Heldenfiguren zu erzählen, aber wie man sich so manchmal irren kann im Vorfeld, hat sich das auch sehr gelohnt in Staffel 1. Da hatten wir übrigens auch einen Podcast, wenn ihr nochmal ganz weit zurückscrollen wollt im Feed, schon zu Staffel 1. Und jetzt sind wir in Staffel 2 angekommen und Ich würde aber sagen, in Rogue One war die Hauptfigur schon Jyn Erso,
genau,
oder?
Genau, Felicity Jones hat sie gespielt.
Aber schon die wichtigste Nebenfigur neben ihr war ein gewisser Cassian Andor. Mhm.
Diego Luna hat ihn gespielt und das ist jetzt natürlich auch unser Protagonist in, tada, Andor, der Serie, die nach ihm benannt wurde. Was ich eigentlich ziemlich witzig finde, weil ja, man kann definitiv sagen, so Cassian ist das, womit alles irgendwie in dieser Serie zusammenläuft. Aber die Serie hat ja so ein riesiges Ensemble, dass ich manchmal merke irgendwie, es gibt so andere Handlungsstränge, in die ich deutlich mehr involviert bin, als eigentlich in das Schicksal der vermeintlichen Hauptfigur. Aber ich glaube, das ist im Endeffekt auch egal. So, du hast einfach eine sehr gute geschriebene Serie und die meisten sehr gut geschriebenen Serien, gerade so aus dem Dramabereich, haben ja meistens einen großen Ensemble. Ich meine, du schaust die Sopranos und klar, Tony Soprano ist irgendwie dein Hauptcharakter, aber das heißt ja auch nicht, dass außenrum die Figuren nicht interessant sind und auch nicht wichtig und prominent oder so werden
genau,
können.
Genau, da kann man auf jeden Fall noch mehr entdecken. Vielleicht gibst du uns noch mal einen kurzen Abriss, was überhaupt in Staffel 1 geschah. Also für mich ist es so, wenn man ganz, ganz grob spricht, das ist der Weg von Cassian, wie er von irgend so ein Schlawiner, der da in der Galaxis rumfleuchte, zu einem Rebellenanführer heranwuchs. Also sich dann auch so ein bisschen dieser Rolle bewusst wurde, oder?
Ja, eigentlich fasst das schon sehr gut zusammen. Tony Gilroy hat das mal bezeichnet als The Education of Cassian Andor, also so ein bisschen...
Der Bildungsweg.
Genau, ja, das hört sich jetzt sehr trocken an, aber ich finde es eigentlich sehr treffend und gerade auch sehr treffend im Hinblick darauf, wie Tony Gilroy diese Star-Wars-Geschichte versteht, weil was man über Tony Gilroy wissen muss, er kommt jetzt überhaupt nicht aus der Star-Wars-Ecke, er ist keiner dieser Regisseure, die immer gesagt hat, ich bin damit aufgewachsen. Er ist auch niemand wie Dave Filoni, der schon immer in diesem Lucasfilm-Kosmos gearbeitet hat oder so. Eigentlich ist er ein kompletter Außenseiter, der davor Polit-Thriller und so ein
Zeug so Michael Clayton und Nightcrawler,
genau,
Born Legacy.
Nightcrawler, wichtig, das ist der Bruder Dan Gilroy.
Oh, sorry.
Aber man merkt schon an
aber er war da
Schlag,
auch mit irgendwie involviert, oder?
Ja, das kann sein, ich weiß nicht.
Ja, ja, wahrscheinlich nicht als Regisseur,
so.
Ja, genau.
Ja, who knows. Und ich glaube so, Tony Gilroy natürlich auch sehr bekannt für seine Drehbücher zu den Born-Film hier, Born-Verschwörung und sowas, hat er geschrieben und er kommt in diese Star Wars rein und interessiert sich irgendwie ganz viel für so Prozesse und Vorgänge, also wirklich ganz klassisch, wie kommt man von A nach B, wie wird aus diesem Taugenichts-Kässchen Endor später eine führende Person in der Rebellen-Allianz und diese Education of Cassian Andor, finde ich, kann man sehr schön auf die erste Staffel anwenden mit, er steht am Anfang und ist eigentlich recht unpolitisch in seinem Handeln. So, er versucht halt für sich irgendwie durch den Tag zu kommen und macht hier mal ein Ding und da mal ein Ding. Hier hat er Freunde, da hat er Feinde und dann passiert da ganz am Anfang auch irgendwie so ein Mord, der ihn in eine ganz unangenehme Situation bringt, wo er langsam anfangen muss zu überlegen, ja gut, für was entscheide ich mich denn, wo gehöre ich denn dahin? Und dann gibt es so verschiedene Begegnungen. Ich glaube, so die wichtigste dürfte hier mit der Stellan Skarsgård-Figur sein, Luthen Rayle, der direkte Verbindung zur Rebellenallianz hat und der ihn dann so langsam ranführt. Aber es ist auch nicht so mit, hey, wir casten dich jetzt und du bist ab jetzt ein Mitglied der Rebellenallianz, sondern wir müssen erstmal schauen, können wir dir vertrauen? So. Und dann wird das so durchgespielt. Er wird Teil von so einem Team, die eine erste Mission planen und schon währenddessen ist großes Misstrauen im Team. Wem kann man da vertrauen? Wer ist ein Teamplayer? Wer arbeitet für sich? Wer arbeitet für die größere Sache? Und das so nach und nach. Und dann hat die zweite Staffel ja auch die erste Staffel diesen ganz tollen Nakina 5-Arc, dieser Gefängnisplanet, wo Cassian eingesperrt wird, wo er für sich im Grunde erkennt, ah, okay, hier könnte ich auch so eine Rebellion im kleinen Stil anstoßen und das passiert dann.
Wo er dann auf einmal zu demjenigen wird, der andere anstiftet, ihm auch zu folgen oder diese Rebellion zu verfolgen.
Und dabei dann natürlich auch lernt so mit, okay, aber was ist, wenn die das nicht wollen? Was ist, wenn die andere Ziele haben? Was ist, wenn ich Menschen gerade in die Freiheit stoße und die können gar nicht schwimmen? Das ist ja eigentlich so dieser einer der emotionalen,
der
tragischen Höhepunkte der ersten Staffel, wo er Menschen befreit und dann ist die Frage, was ist dann eigentlich der nächste Schritt? Was kommt danach? Also so,
hat er da weit genug vorausgedacht? Ja.
Das wird alles durchdekliniert, würde ich mal sagen. Das ist jetzt auch schon wieder ein sehr schulischer Begriff und um Gottes Willen, wir machen hier jetzt keine Vokabeln oder irgendwelche sonstigen Grammatikübungen oder so, aber das liebe ich tatsächlich sehr an Andor, dass es Tony Gilroy sehr gut hinkriegt und ich meine, er ist nicht der alleinige Autor der Serie, aber dass er das als Showrunner und mit seinem Team und er als Serienschöpfer, dass er das hinkriegt, durch all diese Prozesse, die in den großen Star Wars-Filmen immer so nebenbei passieren oder schon passiert sind oder längst festgefahren, eben weil du diese großen Bilder von Gut und Böse hast, dass er die durchleuchtet und dir im Detail nachvollziehbar macht, was denn da jetzt genau passiert ist.
Bevor wir noch direkt vielleicht auf die Machart und so einsteigen, lass uns doch nochmal einen Schritt zurücktreten und auf die
Struktur schauen, die natürlich auch die zweite Staffel wie schon die erste verfolgt. Wir kriegen die Folgen wieder in Dreierblöcken. Hat das einen Grund? Natürlich hat das einen Grund. Das sind schon wieder so abgeschlossene Einheiten, die man quasi wie so ein, ich würde schon fast sagen, Star Wars Film gucken kann jede Woche, ne? So einen fast dreistündigen, nicht ganz, zweieinhalbstündigen Film pro Woche jetzt demnächst. Und die, vielleicht als Klärung, was ich tatsächlich nachgucken musste, war am Anfang die Einblendung Baby Y oder beziehungsweise im Deutschen steht dann wahrscheinlich VS Y da. Willst du das nochmal kurz erklären für diejenigen, die sich wundern, was das ist?
Das ist die Star Wars Zeitrechnung. Ja. Star Wars wird gerechnet ähnlich wie unsere, wir haben ja auch vor Christus, nach Christus und bei Star Wars ist die Zerstörung des ersten Todessterns im Krieg der Sterne, also eine neue Hoffnung. Das ist quasi das Jahr Null.
Battle of Yavin oder vor der Schlacht von Yavin, genau. Das ist im Prinzip, wo Luke den Todesstern dann genau getroffen hat.
Und Yavin, der Planet, der ja auch jetzt hier in Endor nach und nach eine wichtige Rolle spielt, wo die Basis der Rebellenallianz ist, das ist ja der eine Planet, der dort existiert. Und Endor Staffel 1 hat 5 Jahre vor der Schlacht von Yavin stattgefunden. Alle Episoden in einem Jahr und jetzt nähern wir uns quasi mit jedem Kapitel, also jedem dieser Dreierpacks an Episoden.
Immer weiter dem Jahre Null an.
Bis wir dann direkt in Rogue One überspringen können, was ja auch passt, weil Rogue One mit einem direkten Übergang zu Episode 4 geendet ist.
Ja, ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass wir schon dichter in die Erzählung einsteigen, also dass wir schon mehr zwischen den Fraktionen hin und her springen, weil am Anfang die Staffel 1 musste erstmal Endor einführen, wer ist er überhaupt und wir verfolgen ihn und dann wurde es nur langsam geöffnet und jetzt werden wir schon mitten reingeschmissen und schneidet auch ständig hin und her so zwischen einzelnen Szenen. Da denke ich, sind wir einfach schon so einen Schritt weiter, dass man dann auch darauf vertrauen soll, okay, wir wissen noch, was da los war. Wenn nicht, schaut euch die 15 Minuten Zusammenfassung an, die Disney Plus vorherstellt. Das ist ja ganz hilfreich. Kann man trotzdem für Leute, die jetzt nochmal so einen Grundabriss haben wollen, schon sagen, worum es in Staffel 2 grob gehen wird, wenn das erste so Cassian Andors Rebellenbildungsweg war? Was unter welchem Thema steht Staffel 2?
Also wir haben ja am Ende der ersten Staffel gibt's ja so eine kleine Post-Credit-Szene, die ganz fies enthüllt, was Cassian in dem Gefängnis mit den anderen Mitgefangenen dort zusammengebastelt hat. Nämlich Teile, die später für die Montur des Todessterns sehr wichtig sind. Und der Todesstern ist ja auch irgendwie eines der Star-Wars-Dinge, auf die sich alles konzentriert, spielt im Krieg der Sterne natürlich eine wahnsinnig wichtige Rolle. In Rogue One geht's darum, wie die Pläne des Todessterns gestohlen werden und das ist auch irgendwas, was die ganze Zeit im Hintergrund dieser zweiten Staffel schlummert. Das Marketing hat es ja bereits längst verraten, dass wir eine ganz wichtige Rogue One-Figur zurückbekommen, nämlich Orson Krennic, gespielt von Ben Mendelsohn. Das ist quasi der imperiale Dude, der diese ganze Todesstern-Sache in die Wege geleitet.
Der große Gegenspieler aus Rogue One auch genau, eigentlich, genau.
Ja, also
weißen Mantel.
Er kehrt, ich weiß gar nicht, in welcher Episode es genau ist, in der zweiten oder dritten.
Zumindest schon in den ersten, gleich am Anfang. Dachte ich, der kommt ja früh zurück.
Und ich glaube, er hat auch so die klassischste Szene, die du irgendwie so als, okay, hier wird dir kurz erklärt, was so das Hauptthema irgendwie von dieser Staffel ist. Also jetzt nicht unbedingt so, was sind die Motive der Figuren, sondern was ist irgendwie der große Motor der Geschichte, was angeht. Und wir haben da halt einen Planeten, auf dem es wichtige Rohstoffe gibt. Das Imperium versucht, den unter Kontrolle zu bringen. Und
hat man von dem vorher schon mal gehört gehabt? Gorman kam mir noch nicht so bekannt vor.
Also Gorman ist tatsächlich, wenn du Star Wars...
Wenn ich links abbiege und dann dreimal um...
Nein, also Gorman und vor allem das Gorman-Massaker ist etwas, was tatsächlich schon im Star Wars-Kanon verankert ist. Und das ist jetzt ja so eine ganz spannende Geschichte, wo sich viele Fans gefragt haben, werden wir jetzt das zum ersten Mal sehen oder liefert die Serie da eine alternative Antwort darauf? Und das werden wir jetzt aus Spoilergründen nicht so direkt, glaube ich, besprechen, was Tony Gilroy im Detail aus dieser Lore um das Gorman-Massaker gemacht hat. Aber auf alle Fälle, das ist ein Planet und ein Ereignis, was schon irgendwie in Star Wars verankert ist. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass er uns anhand von Gorman, da rückt er so einen Planeten ins Zentrum, das wird in der Serie auch sehr schön aufgeschlüsselt, der jetzt weder so mittendrin liegt, also es ist nicht Coruscant oder so, das Zentrum der Galaxis, es ist aber auch nicht Tatooine, der halt irgendwo, ganz am Rand liegt und wo sich keiner drum kümmert, sondern Gorman ist irgendwie so ein mittlerer Planet, wo auch viel geschäftige Leute hinkommen, wo, weiß nicht, der eigene starke Infrastruktur
florierenden Textilhandel genau. Mit Spinnen, ist auch so skurril.
Alles so schöne Details irgendwie, wo du merkst, okay, das ist eine richtige Welt, die lebendig ist. Und jetzt wird der auf einmal so in so einem größeren imperialen Konflikt gefangen. Und das finde ich sehr interessant, um diesen Schritt von, wie kommst du von einfachen Menschen zu irgendwie einer Rebellion, zu einer Rebellenallianz oder so, wie kannst du das nachvollziehen? Und da wird halt jetzt irgendwie so ein Planet mit ins Spiel geholt, der eigentlich bisher sich da immer hätte leicht ausklinken können oder so. Und wie eskaliert die Situation da so sehr, dass keiner irgendwie mehr entkommen kann? Und dann fällt irgendwie so ein richtig guter Satz, den sagt hier die Dedra Mero-Figur, die wir auch schon in der ersten Staffel kennengelernt haben, irgendwie zu Ben Mendelsons Figur hier aus dem Krennic, der ihre Einschätzung gern hätte, ob seine Gorman-Strategie aufgeht, dass er dort jetzt eine Militärbasis errichten will, um die und die Dinge zu tun. Und sie sagt dann irgendwie so einen Satz, ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtig zitiere, aber den fand ich eigentlich ziemlich aufschlussreich. Du brauchst irgendwie Rebellen, die zur richtigen Zeit das Falsche tun oder so.
Das fand ich auch
damit
sehr stark.
Damit du sie instrumentalisieren kannst. Und das ist irgendwie, glaube ich, was mega Gutes, was Gilroy mit diesem ganzen Gorman-Arc irgendwie macht. Jetzt unabhängig davon im Detail, wie der sich in den Kanon eingliedert oder was da genau passiert. Der benutzt das als Beispiel dafür, wie Propaganda funktioniert, wie Konflikte instrumentalisiert werden, eigentlich für einen ganz anderen kriegerischen Zweck irgendwie so im Hintergrund. Im Endeffekt folgen wir mit vielen Figuren durch Endor Staffel 2, die auf der völlig falschen Fährte sind, was das Imperium genau auf Gorman machen will. Also ähnlich wie wir das auch in der ersten Staffel erlebt haben, so, keine Ahnung, er ist im Gefangenenlager und führt halt irgendwie so einfach eine banale Aufgabe durch und im Endeffekt siehst du, okay, es ist ein Puzzlestück für irgendwas viel Größeres, was gebaut wird. Und das ist ja kein Geheimnis. Das wissen wir seit Rogue One, das wissen wir seit Staffel 1, das wissen wir seit Krieg der Sterne, dass dieser Todesstern irgendwo gerade im Hintergrund rumschwingt und
deswegen wird er natürlich auch in Staffel 2 wichtig werden. Ich glaube, das ist kein Spoiler, sondern das können sich alle selbst herleiten. Und gerade mit Tony Gilroys politischem Hintergrund kommt dann halt auch sowas rein, wie dass man sich darüber Gedanken macht, wie eigentlich die unterschiedlichen Seiten sich gegenseitig versuchen zu instrumentalisieren oder gegeneinander auszuspielen, was wenn die Rebellen dir gefährlich werden, dann musst du halt versuchen, die anderen gegen die Rebellen aufzubringen und sowas. Gut, damit ihr euch auch nochmal erinnert, wen es alles so gibt, beziehungsweise was die vielleicht jetzt auch in Staffel 2 anstellen könnten, würden wir gerne noch auf die Hauptfiguren eingehen, die es auf jeden Fall wichtig ist, dass ihr euch die im Blick behaltet. Angefangen natürlich mit Cassian Andor. Ich muss sagen, ich liebe ja den Staffel 1, den Staffel 2 Beginn von ihm, weil es so in wenigen Zügen sofort zeichnet, wo er als Figur ist und was er schon alles hinter sich hat. Also er ist da, hat sich als Pilot, imperialer Pilot eingeschleust in irgendeine Facility und will da ein Raumschiff stehlen. Und er trifft so eine junge Pilotin und die traut sich gar nicht erst, ihn anzugucken, weil es könnte ja dann irgendwie, wenn sie ihn gesehen hat, könnte sie irgendwas verraten. So, also sie ist da noch ganz neu sozusagen drin und er im Gegensatz dazu ist schon der gestandene Rebell, der sagt, ja komm, guck mich an, alles wird gut, so nach dem Motto. Also so richtig Mut machen schon so eine Führungsfigur. Und dann aber auch diese Szene, wo er irgendwie so ein moderner TIE Fighter sich holt, also wo er sich auch nicht so richtig mit der Steuerung auskennt. Und wir haben jetzt in der ersten Staffel Endor so als großen Piloten und Flieger kennengelernt. Und das Erste, was er tut, ist dieses Flugzeug erstmal im Hangar hin und her crashen, weil er damit nicht klarkommt. Und das sagt für mich eigentlich auch schon wieder so viel einerseits über die Figur aus und andererseits über die Serie, wie sie damit umgeht, dass sie unsere Erwartungen doch immer noch ein Stück weit unterlaufen will und sagen, ihr glaubt, diese Figur zu kennen, aber ich habe da noch was in der Tasche. Hat dir dieser Anfang gefallen von Staffel 1, oder?
Ich liebe diese Eröffnungsszene. Also sie sieht mega stylisch aus. Ja. Dieser Hangar, in dem sie sich bewegen, alles in so einem klinischen Weiß gehalten. Diese Teilvariation, die sie drin haben, auch super schickes Design. Ich mag auch das, was du gesagt hast, dass die Serie irgendwie geschickt irgendwie dich so, klar, du weißt jetzt, wo es irgendwie enden wird, aber trotzdem, wir erzählen es dir nie genauso, wie du es erwartest. Da wäre auch für mich beispielgebend, ohne jetzt so viel zu spoilern, aber die Enthüllung von Yavin, wann Yavin das erste Mal in dieser Staffel gedroppt wird und wo du, Moment, das war der Planet? Und so dachte ich mir auch einfach, das ist so ein kleiner Geniestreich irgendwie im Writing, das ist jetzt kein Mega-Twist oder so, der alles verändert, aber es ist einfach sehr spielerisch von, übrigens, hier Yavin und so. Keine Ahnung. Und das fängt im Endeffekt damit schon an, so keine dieser Figuren ist perfekt, keine der Figuren macht jetzt einfach den Durchlauf und besiegt das Imperium im Alleingang, sondern jede dieser Figur hadert an jedem Punkt, an dem sie ist. Und Kessin tut das zum Beispiel damit, dass er in diese Maschine steigt und keine Ahnung hat, wie sie bedienen muss. Aber auch die junge imperiale Mitarbeiterin, die er davor trifft, die ja im Endeffekt jetzt als Verräterin dasteht und ihn dann auch kurz fragt, so, lohnt es sich denn, was ich hier tue, was ich gerade aufs Spiel setze, was ja im schlimmsten Fall mein eigenes Leben oder sowas ist. Und das finde ich auch sehr stark. Ich habe gerade viel davon geschwärmt, dass Gilroy so diesen Durchblick über liefert für, was sind die Strukturen, was sind die Parteien, wie funktioniert das im Großen, dass du das so aufschlüsseln kannst. Du stehst dann wie vor so einer großen Karte und ziehst einen Strich zum anderen. Aha, hier gibt's eine Connection, da noch eine weitere Verbindung. Aber dass gleichzeitig die Staffel trotz dieser fast schon theoretischen Überlegung immer wieder zu so einem sehr direkten menschlichen Kern kommt und das dann manchmal auch so aus dem Nichts. So, es geht gar nicht so sehr in dieser Szene um Kessin, der wirkt ja recht gechillt eigentlich. Also du hast nicht das Gefühl, okay, er stirbt jetzt gleich in diesen ersten 3 Minuten, weil das wäre auch seltsam, wenn er in dieser Staffel schon so früh das Zeitliche segnen würde. Aber was ist mit ihr, die wir gerade noch nie kennengelernt haben, deren Namen wir gar nicht wissen, irgendwie so eine Figur, die jetzt 3 Minuten Screentime hat und auf einmal wirkt sie unheimlich menschlich, unheimlich greifbar und du spürst irgendwie so ihren Konflikt, auch ihren Drang, ich muss da jetzt was tun, das kann ja nicht so weitergehen, aber tue ich überhaupt das Richtige oder ist das nicht einfach eine Schnapsidee und weiß nicht, wir liegen gleich beide irgendwie in Handschellen in irgendeinem Gefängniszellentrakt oder so vom Imperium, also schon wirklich ein sehr effektiver, toller, runder Einstieg. Auch einer, der dir irgendwie zeigt, okay, wir können jetzt voll Gas geben. Ja, also so, der ursprüngliche Plan von Endor war, das Ganze ja in 5 Staffeln zu erzählen. Also, dass du für jedes Jahr eine Staffel gehabt hättest. Okay. Das wäre vermutlich zu teuer gewesen. Hätte auch viel zu viel Zeit von den Beteiligten geraubt. Ich meine, die waren ja jetzt schon irgendwie so 6 Jahre oder so involviert. Im Endeffekt, wenn man überlegt, Diego Luna spielt die Rolle ja jetzt schon eine ganze Dekade. Also, als er gecastet wurde, war ja 2015, wenn nicht sogar. Oder ist 16? Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube 15 tatsächlich. Mhm. 16 kam der Rogue One Film ins Kino. Das müsste man nochmal genau nachschauen. Aber so irgendwie so in dem Timeframe. Also eine ganze Dekade irgendwie mit dieser Star Wars Figur verbracht. Da ist ja klar irgendwie, dass jetzt nicht nochmal eine ganze Dekade dran gehangen werden kann. Er wird ja auch nicht jünger. Ich meine, Better Call Saul hat gezeigt, dass das im Endeffekt komplett wurscht ist. Bob Odenkirk funktioniert in einem Prequel, wo er älter ist als seine eigentliche Version in Breaking Bad, ja auch wunderbar.
Und trotzdem haben wir ihn ja begleitet oder als Figur auch mitgemacht. Ich weiß noch genau, wie ich damals Rogue One gesehen habe und dachte, so richtig sympathisch ist er nicht, wie er eingeführt wird. Er schießt erstmal irgendjemanden, wo man denkt, hat er das gerade verdient? Oder also er ist so eine sehr kontroverse Figur, würde ich fast schon sagen, wo man sich nicht fragen kann, wie bei Han Solo noch, hat er zuerst geschossen oder nicht, sondern ja, Endor hat zuerst geschossen. Immer grundsätzlich, wenn er bedroht ist, dann lieber die Leute abknallen.
Und nach seiner Serie weißt du jetzt, warum
jetzt
er zuerst geschossen
genau,
hat.
Jetzt weiß man genau, wie er da hinkommt und welche Entwicklung ihn da überhaupt erst in diese Position gebracht hat. Ja. Genau.
Und was ich eigentlich sagen will, so die zweite Staffel muss nicht mehr hinhalten so. Also will jetzt nicht sagen, dass das die erste getan hat. Die hat auch schon einen ordentlichen Durchzug eigentlich mit allen ihren 4 großen Arcs drin gehabt. Aber bei der zweiten merkst du, okay, sie können wirklich aus allen Zylindern irgendwie feuern. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie denke, jetzt wird langsam so ein ruhigerer Gang eingelegt, weil du hast ja doch immer irgendwie so, die erste Episode zeigt dir das Setup für den Arc, die zweite Episode ist so ein bisschen das, okay, wir lernen irgendwas kennen und bewegen uns darin und die dritte ist dann das, wo alles immer zusammenkommt und ich bin eh begeistert, dass sie es am Ende von jedem dieser Arcs schaffen, alle parallel laufenden Handlungsstränge zu so einem Höhepunkt zu führen. Also es ist nicht immer nur so der Kessin-Handlungsstrang, der besonders geil endet. So manchmal hat Kessin gar nichts mit einem richtig guten Finale irgendwie zu tun, weil sich so der Hauptkonflikt irgendwie gerade wo ganz anders stattfindet. Und du hast immer diese Parallelmontagen und das hast du eh eigentlich in jedem Star Wars Finale oder so ganz klassisch gesehen Return of the Jedi so oder Episode 1, wo am Ende, keine Ahnung, eine Luftschlacht ist, eine Bodenschlacht ist und dann gibt's natürlich noch das obligatorische Lichtschwertduell. Also du hast ja oft Star Wars Filme, wo so 3 Parteien nebeneinander herkämpfen und das kulminiert gegenseitig und Tony Gilroy macht das auch sehr oft in Andor, beziehungsweise sein Autorenteam und sein Regieteam. Aber sie haben halt nicht diese mega großen Action-Set-Pieces, also wir sehen selten Raumschlachten in Andor.
Sie machen das eher auf einer Story-Ebene, auf einmal alles kollidiert, was man vorher aufgebaut hat.
Und da sind halt auf einmal, die Worte funktionieren so wie Lichtschwerter.
Ja.
Also so, du bist wirklich da und kannst gar nicht glauben, was da gerade für Sätze. Also ich habe wirklich, als ich es geschaut habe, ich habe mehrmals laut aufgeschrien, weil da so geile Dialoge drin sind und ich einfach nicht fassen konnte, dass das die Figuren gerade gesagt haben. Vor allem Ben Mendelsohn hat natürlich, der lehnt sich richtig rein an seinen sehr, sehr, sehr suffisanten Bösewicht.
Ja. Genau, lass uns noch kurz bei den Figuren bleiben, bevor wir noch ins vielleicht auch technische oder bildliche gehen. Also genau, Andor haben wir jetzt gesagt, kennt ihr natürlich als Hauptfigur. Ich finde es auch schön, dass er Spaß an Verkleidung hat, diese Staffel. Mal ist er ein Journalist. Ich meine, mein Lieblingsauftritt ist der als Designer. Großartig, könnt ihr euch drauf freuen. Aber es gibt natürlich noch weitere wichtige Figuren, wie zum Beispiel Senatorin Mon Mothma.
Oh ja.
Die ist vielleicht nochmal kurz zur Einordnung ja eine Rebellensympathisantin, aber gleichzeitig auch mittendrin im Zentrum des Geschehens, was da alles auf Coruscant vor sich geht und die politischen Sachen, die sich gerade wenden, weil der Imperator natürlich nicht nur zum Guten der Galaxis handelt, würde ich sagen.
Ich würde sagen, überhaupt
nicht. Und die natürlich noch auf legalem Wege versucht, auch was zu bewirken. Und sie ist jetzt in einer ganz spannenden Position. Wir hatten ja schon vorher sie immer als Mitverschwörerin, die aber ihr wahren muss, ihren Schein. Und da kommt sie jetzt immer mehr an ihre Grenzen in Staffel 2, würde ich sagen. Also wir haben das gerade in dem ersten Arc, also Folge 1 bis 3, wo sie ja jetzt ihre Tochter verheiraten soll. Und weil es halt Tradition auf ihrem Heimatplaneten ist, dass die sehr jung heiraten, muss sie das quasi auch durchziehen. Und stößt dann auch so als Mutter an ihre Grenzen. Kann sie jetzt sozusagen, um nicht aufzufallen, um sozusagen alles nach Plan zu machen, wie es nach außen gut wirkt, einfach ihre Tochter hergeben? Und da bekommt ihre Fassade auch schon so ein bisschen Risse, finde ich, dass man denkt, ist das jetzt schon für die gute Sache, sollte sie das wirklich durchziehen oder sollte sie da versuchen einzuschreiten? Ja.
Sie ist schon auch ein sehr spannendes Gegenstück zu Cassian, der ja eigentlich niemand ist.
Mhm.
Und die ganze Zeit eigentlich sich im Schatten bewegen kann, ohne dass jemand groß Fragen stellt, außer er sucht gezielt eben nach Cassian. Ich meine, da gibt's ja auch ein paar Parteien, die ihr Lebenswerk Cassian Andor verschrieben haben, um ihn endlich ausfindig zu machen. Aber dass Mon Mothma die ganze Zeit eigentlich diese öffentliche Person ist, auch wie du es gesagt hast, diese starke Mutterfigur, Mutterrolle, die in der Serie verhandelt wird. Ich finde es mega faszinierend, was sie alles aus der Figur rausholen. Vor allem, wenn man überlegt, dass sie ja als Figur lange Zeit so komplett am Rand war. Auch Genevieve O'Reilly, die hier Mon Mothma spielt, wurde ja theoretisch schon für Revenge of the Sith gecastet, bis im Endeffekt alles von ihr aus dem Film rausradiert wurde. Irgendwie, es gibt so ein paar Deleted Scenes, die man sich anschauen kann, wo auch Revenge of the Sith schon irgendwie den Grundstein für die Gründung der Rebellenallianz legt.
Krass.
Aber dass Genevieve O'Reilly tatsächlich in diesem Charakter aufgehen kann, das findet ja jetzt auch im Endeffekt erst seit...
In Rogue One hat man sie auch nur sehr kurz, genau. Und jetzt kann sie endlich diese Rolle wirklich bedienen und zeigen, was da in ihr steckte.
Und sie bekommt, ich glaube, das können wir ganz grob spoilern, also der große Monolog, die große Rede, die in der letzten Staffel Stellan Skarsgård hatte, die darf sie in dieser Staffel
in Folge
halten.
9?
Oh, ich weiß gar nicht, was es genau war. 8 oder 9?
Meinst du die Senatsfolge? Oder die...
Ja.
Okay,
also
das ist Folge 9.
Eine große
ja.
Rede im Senat. Ich glaube, darauf wartet auch jeder,
okay,
jeder Fan,
9.
seitdem irgendwie klar ist, was da passieren wird.
Also das in 2 Wochen für euch, Folge 9. Letzte Folge vom dritten Arc.
Genevieve O'Reilly hat von Tony Gilroy Drehbuchgold bekommen und
es
entsprechend umgewandelt.
Gesponnen zu noch größerem Gold.
Ja.
Dann haben wir noch Luthen und Claire. Luthen ist ja sehr spannend, weil er seine Beine geführt in beiden Lagern hat. Also einerseits die Rebellen, die wirklich aktiv werden und andererseits der... Was verkauft er eigentlich so Artefakte an reiche Leute?
Sagen, er hat da so einen Trödelladen.
so exklusive Artefakte der Galaxie, die sich nur die Superreichen leisten können. Und deshalb kann er dann sozusagen immer auch Umgang pflegen mit den hohen Persönlichkeiten. Und an seiner Seite seine Assistentin, die Claire, die auch schon in Staffel 1 viel vorkam, aber die ich nie so richtig greifen konnte, muss ich zugeben. Also sie war schon eher auch immer so eine Hintergrundpräsenz, obwohl sie viel auftrat. Und jetzt endlich in Staffel 2 kann ich sagen, die Figuren werden bestimmt für euch, so wie für mich, dann auch endlich einrasten. Spätestens in Folge 10. Da war das auf einmal so ein Moment, wo ich dachte, boah, das habe ich gebraucht für die zwei, um sie zu verstehen als Figuren und um sie auch da irgendwie so ein dreidimensional auch zu erleben. Und deshalb ist Luthen für mich auch immer, wenn ihr euch an Rogue One erinnert oder auch an Andor Staffel 1, da gab es ja Saw, der von
Forrest Whitaker.
Genau, danke, ja. Gespielt wurde. Der auch immer eine sehr schwierige Gestalt in dieser ganzen Rebellensache war, wo man sagte, ist das wirklich richtig, was er tut? Oder ist er auch ein bisschen verrückt? Oder was tut er da? Und das ist vielleicht für Andor auch so Luthen so ein Stück weit, dass der seine eigenen Pläne auf Teufel komm raus verfolgt, egal wer jetzt da vielleicht bei zu Schaden kommt, weil was er empfindet, ist richtig. Und trotzdem ist es dann halt gerade dadurch, durch diese Fehlbarkeit, die du ja vorhin auch schon angeschnitten hast, einfach eine Figur, die man dann dadurch auch irgendwie menschlich erlebt.
Ich finde auch, Luthen ist in der zweiten Staffel ein bisschen mehr Richtung Mon Mothma gemünzt. Also in der ersten Staffel war ja auch noch viel Ansprechperson für Cassian Andor. Und ich glaube, jetzt ist dieses von Luthen merkt, dass ihm die Zeit wegläuft, dass er jetzt ein paar Schachzüge machen muss, die nicht mehr so hundertprozentig überlegt sein können und dass halt früher oder später ein Bauernopfer fallen muss. Und das wird ja dann gerade auch so in den Gesprächen mit Claire. Also wirklich, Claire ist die größte Gewinnerin in dieser Staffel.
Auf jeden
was
Fall,
Gilroy ja. irgendwie aus der Figur noch alles rausgeholt hat, mit was für einer Wucht und auch was für einer niederschmetternden Wucht sie da am Ende steht. Weiß nicht, wo, ich hätte fast geheult, was sie da alles durchläuft. Nee, aber irgendwie, dass Luthen halt anfängt irgendwie, okay, jetzt muss ich handeln, jetzt muss irgendwas passieren, wir haben nicht mehr viel Zeit, irgendwas Großes ist im Hintergrund im Gange, so, wir müssen dieses Ding, Rebellion, Rebellenallianz, was auch immer, das muss jetzt richtig in die Gänge kommen und dass das ja alles bedroht eigentlich, an dem Mon Mothma versucht zu arbeiten, eben es über den diplomatischen Weg im Senat und so weiter zu handeln und dass er da ja eigentlich fast wie ein Bösewicht gegen sie spielt, obwohl sie ja die ganze Zeit im Kontakt sind, im Austausch, irgendwelche Funknachrichten oder so, die versandt werden. Er taucht irgendwie gleich am Anfang, auch im ersten Arc, ist ja diese Hochzeit, die auf Chondrilla stattfindet, wo Mon Mothma ihre Tochter verheiraten muss. Da kommen ja auf einmal wieder so viele Figuren ja.
Und
zusammen.
Eigentlich sind es Verbündete, aber merkt ihr doch an, wie sie Angst davor haben, dass der andere vielleicht irgendeinen Fehler macht oder was Falsches sagt, was sie dann wiederum enthüllen könnte.
Genau.
Ne?
Und das Beste ist eigentlich, wenn Andor Staffel 2 oder generell die Serie immer an den Punkt kommt, wo wir als Zuschauer, wir sitzen immer drinnen und denken, ja, die sind doch alle auf der Rebellion, die kämpfen doch alle gegen das Imperium. Und dann siehst du, nee, diese Figuren begegnen sich gerade zum allerersten Mal und haben ehrlich gesagt keine Ahnung, was der andere wirklich denkt, was er plant. Und Saw Gerrera ist dann natürlich das Extrembeispiel. Ich glaube, da lehnt sich halt die zweite Staffel auch nochmal ein Stück mehr rein, dass er zu so einer unberechenbaren Präsenz einfach wird. Und es gibt eine Szene, da habe ich mich wirklich nur gefürchtet vor ihm. Also noch viel mehr, als er es in Rogue One irgendwie so zwielichtig rüberkommt. Das ist natürlich auch ein großes Kunststück. Was
meinst du die Szene mit Lonnie, oder?
Nee,
weil die hat mich fertig gemacht. Aber okay, dann.
Aber ja, Lonnie auch. Lonnie, eine gute Figur, die viel auf ihren Schultern tragen muss, was man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann, wie es sich anfühlt, für den normal zur Arbeit zu gehen.
Ja, und dann haben wir als letzte, würde ich doch zwei Hauptfiguren, die wir noch besprechen müssen, kurz hier, um es in Erinnerung zu rufen. Cyril Karn und Dedra Miro.
Ja.
Die zwei natürlich auf Imperiumsseite stehenden Hauptfiguren, was sie ja an sich schon interessant macht, dass wir natürlich immer mit den Helden und Heldinnen mitfiebern, die da versuchen, diese Rebellenallianz zum Laufen zu bringen, aber zugleich durch sie auch so einen Einblick in die Rädchen des Imperiums und wie es arbeitet bekommen. Und das natürlich auch, wie ich an mir zumindest feststelle, nicht immer ganz ohne Sympathien abgeht, oder? Hast du Sympathien für Cyril und Dedra?
Ich liebe die beiden. Und ich weiß nicht, was das bedeutet. Das fand ich schon in der ersten Staffel sehr problematisch. Ja. Ich meine, das sind schon zwei Hardcore-Faschisten, die da am Berg sind. Und aber das Gute ist wieder diese menschliche Ebene, die in alles mit reinfließt irgendwie. Du bist immer kurz dran, wo du dich fragst, was machen die eigentlich, wenn die zu Hause ankommen? Existieren die? Sind die Menschen? Leben die? Haben die irgendwas, was sie abseits von ihrem Streben, von ihrem Ehrgeiz und von ihrem Trauma oder was auch immer definiert? Also die sind die ganze Zeit in so einem Spannungsverhältnis, in so einem Machtverhältnis, in so einem Unterdrückungsverhältnis. Keine Ahnung, Cyril hat diese Geschichte mit seiner Mutter natürlich noch, die ja wirklich hart auch einfach ist. Manchmal hast du Mitleid mit ihm, manchmal denkst du, Gott, er ist wirklich der erbärmlichste Mensch auf dem Planeten. Und das Schöne ist, was irgendwie die zweite Staffel macht, dass sie die beiden noch ein bisschen näher aneinander bringt.
Und wo man aber auch nie so richtig weiß, wie viel steckt da jetzt an Gefühlen wirklich dahinter. Ne? Man sieht sie ja wirklich jetzt auch im ersten Arc schon als die offenbar zwei Menschen, die gleiche Wohnung bewohnen. Also denkt man, hat das nicht angefangen damit, dass Cyril Dedra irgendwie gestalkt hat, um jetzt zu sagen, übrigens, da ist eine Verschwörung im Gange und jetzt sind sie anscheinend doch irgendwie so als Paar vielleicht zusammengekommen. Und das macht es aber auch so spannend, weil halt ja nicht alle Liebe oder Zuneigung oder was auch immer gleich aussehen muss. Vielleicht können die das auch gar nicht so in ihrer Position sich da richtig annähern und trotzdem scheint da irgendwie was zu sein. Und dann kommt halt diese Mutter noch in diese Situation dazu, ich weiß nicht wann genau, aber wir kriegen auf jeden Fall diese Dreierkombination und da verschiebt sich das so interessant, dass man denkt, okay, jetzt ist irgendwie diese Mutter, die auf ihren Sohn einhackt und wenn dann auf einmal Dedra ausholt und ihn erstmal so richtig verteidigt und sagt, du lässt das jetzt schön, sonst bist du hier weg vom Fenster oder nicht mehr als Mutter irgendwie ein Faktor. Da muss ich dann auch so innerlich applaudieren und sagen, ja, okay, da hat Dedra auch eine Facette gezeigt, die irgendwie menschlich jemanden verteidigen kann, ohne dass man jetzt da jetzt ein Hintergrundmotiv oder irgendwas erahnen müsste.
Ich habe tatsächlich, bei Dedra sitze ich nie da und denke, sie macht irgendwas aus dem Menschlichen raus. Ich dachte auch, okay, warum verteidigt sie gerade so?
Okay, okay.
traust du ihn für irgendwas? Und ich meine, wenn man die ganze Staffel gesehen hat, dann tun sich, weiß nicht, dann gibt's so viele Antworten auf diese Frage irgendwie. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, was ich bei den beiden mag. Sie sind irgendwie so verwerflich und miserabel in ihrem Dasein als Figuren in diesem Star Wars Universum und trotzdem, die sind mittendrin im Getriebe. Also du merkst richtig, wie jedes Zahnrad so knirscht, wenn die beiden irgendwie so dadurch fahren. Ich weiß nicht, ich find's, also wirklich, das ist so vielleicht der Geniestreich, den Tony Gilroy mit Andor geschaffen hat, die beiden da irgendwie zu integrieren. Auch die Schlüsselposition, die sie letzten Endes einnehmen, sie sind weder ganz oben, sie sind weder ganz unten, müssen irgendwie um jeden Zentimeter kämpfen und irgendwie so alle imperialen Hierarchien werden sehr gut durchleuchtet Dedra und Cyril.
Endlich sehen wir mal, wie die Imperiumsmitarbeitenden arbeiten und wohnen und so.
Ein absolutes Traumpaar.
Ja, genau. Und dann haben wir natürlich noch viele weitere Figuren, die auch vielleicht aus Staffel 1 schon bekannt sind.
Was ist denn deine Lieblingsfigur?
Oh, das ist schwierig. Da habe ich noch nicht genug drüber nachgedacht, glaube ich. Wahrscheinlich schon so ein Stück weit Cyril, weil er einfach so eine super tragische Figur ist, die von sich überzeugt ist, was sie tut und aber dann trotzdem immer nicht vollständig eingeweiht in alles, was er da eigentlich macht. Aber ich gucke auch einfach Andor gerne zu. Und
wir sollten vielleicht noch Bix Kalin erwähnen.
Da wäre ich jetzt gerade zu gekommen, genau. Vielleicht noch ein paar Figuren noch, die wir jetzt nicht ganz ausführlich besprechen können. Aber Bix kehrt natürlich zurück. Was ist sie eigentlich, Mechanikerin? Oder was hat sie gemacht vorher am Anfang?
Hat er ja so einen Shop.
Hat er so einen Shop.
Inzwischen, mit Schrott.
Inzwischen ist sie versteckt auf einem Getreideplaneten, was ich auch sehr spannend fand, so als neue Welt. Und taucht dann auch die Staffel hinweg immer wieder ein Stück weit auf. Auch durchaus romantischer Natur, würde ich sagen. Ja. Nachdem das die erste Staffel eher so ein Stück weit offen gelassen hat und ich mich auch in Rogue One immer gefragt hatte, wie viel ist da wirklich in dieser Beziehung von Endor und Jyn Erso jetzt romantischer Natur oder doch nur verbündeten Natur? Und das hat sich dann in Staffel 2 auch für mich fortgesetzt, dass ich denke, kann man überhaupt sozusagen als Rebell da richtige Beziehung eingehen oder ist es eher nur so ein, wenn diese Person gerade ganz nah bei mir ist, dann fliegen da doch die Funken? Genau. Will wird ein bisschen wichtiger. Den hatten wir in Staffel 1 ja kennengelernt als den Jungen, der seinen Vater verloren hat. Also der wurde ja getötet und gefoltert. Und dann ist aber Will oder Willem, wie er eigentlich heißt, Willum geschrieben, auch lustig, entkommen. Und der ist jetzt natürlich auch ein Stück weit älter und kann bei den Rebellen mitmischen. Es gibt natürlich auch Vel und Cinta, die wir schon aus dem zweiten Arc der ersten Staffel als Überfall-Duo kannten.
So viele
Gruppe.
Liebespärchen
in
der zweiten Staffel.
Ja, aber die
und sie haben alle eine glückliche große Welt, in der sie leben können.
Ich dachte, du sagst ein glückliches Schicksal.
Ja, keine Ahnung. Also ich meine, das macht irgendwie, also Andor ist schon so eine Serie, wo man sich nach jeder Folge miserabel fühlt und sich immer fragt, also oder dieses Grund, warum machen diese Figuren weiter? Mhm. Warum zerbrechen die nicht alle und weinen einfach? Weil das wäre, glaube ich, das, was ich dort tun würde. Aber nee, es ist schon interessant, dass trotzdem viel so Normales, Alltägliches integriert wird. Sei es eben diese Hochzeit von Mon Mothmas Tochter, die ja auch ich musste da die ganze Zeit ein bisschen an Harry Potter 7.1 denken, wo ja auch diese Weasley-Hochzeit stattfindet. Mhm. Und eigentlich bist du da ja auch schon im Krieg mit Voldemort und seiner Gefolgschaft. Und kann man sich da wirklich leisten, da sowas wie eine Hochzeit zu feiern? Und dann auch noch in so einem Rahmen, wo man Gäste einlädt, wo eigentlich wahnsinnig viel auf dem Spiel steht. Für was denn? Und sowohl Harry Potter als auch Star Wars geben dir die Antwort, naja, du musst ja irgendwo auch noch an deiner menschlichen Erfahrung festhalten, weil sonst endest du vielleicht wie Saw Gerrera.
Ja, ja.
Und dann ist wirklich sehr fraglich, was du da genau machst. Oder wie Luthen, der halt, was ist das tolle Zitat aus der ersten Staffel? Ich mache jeden Tag alles für einen Sonnenaufgang, den ich niemals sehen werde oder so. Also jetzt sehr grob paraphrasiert. Bitte hört das euch im Original nochmal an. Stellan Skarsgård sagt das 100 Mal schöner, als ich das gerade gesagt habe.
Aber dann lass es doch jetzt schon mal konkret auch einfach werden, darüber zu reden, was macht jetzt Staffel 2 besonders gut? Wenn wir sagen würden, wir wollen diese Serie Menschen empfehlen oder sagen, was uns daran begeistert hat. Bei mir wäre es vor allem auch so ein Stück weit, dass ich jetzt die Rebellion noch viel mehr greifen kann oder verstehe mit all ihren chaotischen Facetten, die sie auch mitbringt. Also schon diese, dass es so unterschiedliche Fraktionen gibt, zeigt ja schon die erste Folge oder die zweite, was ist es auch noch, wo dann Andor mit seinem geklauten Schiff auf diesem fremden Planeten landet, diesem Dschungelplaneten und noch einen anderen Piloten sucht und dann gibt es da andere Rebellen, aber die nicht wissen sozusagen, wer auf ihrer Seite steht und wer nicht und dann entbrennt da also ein Kampf zwischen Fraktionen, wo du denkst, müssen die sich jetzt gerade irgendwie beschießen oder ist das einfach nur eine schlechte Kommunikation, weil niemand weiß, wem man vertrauen kann. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, wie die Staffel das jetzt auch noch weiter auslotet, noch stärker sogar, als ich würde ich sagen, als Staffel 1. Und dass Heroisches und Selbstbehinderung häufig Hand in Hand gehen können oder auch Sturheit einfach, dass man nicht jedem sich anvertraut. Und natürlich auch ja die Arbeitsweisen der Regierung, die wir vorhin schon angesprochen hatten, dass falsch handelnde Rebellen viel wert sein können. Und es sind dann auch einfach so ein Stück weit für mich die Details, die Star Wars hier auf einmal so auf so eine greifbare Ebene heben. Also das kann sowas sein, wie dass Dedra davon spricht, dass sie im Kinderblock aufgewachsen ist. Und da wird nicht viel zu erklärt. Das lässt sie nur so in diesem Abendessengespräch fallen. Und dieses einzelne Wort hat in mir so viel ausgelöst, dass ich dachte, das klingt so nüchtern und traurig und so, dass ich sofort irgendwie ein Gespür dafür habe, wo sie eigentlich herkommt und wie sie vielleicht auch zu der Person geworden ist, die sie jetzt ist. Oder ja, einfach so, genau, wie wohnen eigentlich die Leute, die man immer nur als Stormtrooper abschießt oder die irgendwie in ihren grauen Uniformen dann sterben müssen, damit die Helden gewinnen.
Da gibt's ja dann, oder ich weiß gar nicht, ob Tony Gilroy aktiv was gegen Helme hat oder ob in The Mandalorian zu viele Helme sind oder
ja,
so.
Ja.
Aber er hat ja später auch doch einige Stormtrooper, die ohne diese volle Ausrüstung irgendwie ins Gefecht ziehen, wo du dann halt einfach Köpfe hast, wo Endor dann auch, ich glaube, das steckt auch schon in der ersten Staffel drin, keine Ahnung, dass du alles drauf interpretieren kannst, von Polizeigewalt bis hin zu, keine Ahnung was, gerade wenn wir dann Richtung Gorman kommen, wo ja eigentlich ein friedlebender Planet zunehmend unter diese diktatorische Kontrolle gerät, wo immer mehr Streitkräfte aufgefahren werden, wo wortwörtlich ein Militär, eine Kaserne gebaut wird, ein Militärsgebäude, was irgendwie das schöne Stadtzentrum komplett überschattet. Also eigentlich wäre das der perfekte Urlaubsort, wo du hingehst, wenn du Spinnen oder keine Ahnung was magst. Also eigentlich stelle ich mir Gorman wirklich als diesen florierenden Planeten vor und dann erhebt sich dieser Schatten so mitten raus aus dem Zentrum, völlig unpassend einfach reingeklatscht und du merkst, okay, da und da laufen auf einmal mehr Leute mit Gewehren rum, da und da das. Also so ein bisschen wie in der ersten Staffel das Urlaubsparadies, was Kerstin kurz aufsucht, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Planet, wo er so am Strand entlangläuft.
Ach so,
und
ja,
auch das erste Mal
wird,
genau,
ja,
mit dieser K2SO-Vorgängereinheit zusammen trifft. So irgendwie von dieses Star Wars hat auch normale Welten, so, wo Menschen einfach leben und wir kennen es halt meistens nur aus dem Kriegszustand und Endor zeigt dir irgendwie, wie dieser Kriegszustand nach und nach reinrückt und davon Besitz ergreift und das ist
und teilweise
wirklich unheimlich.
Einfach nur, wenn du vielleicht die falsche Ressource hast, die jetzt gerade das Imperium braucht, musstest du da übrigens auch sehr viel an Fracking denken, so als sie anfangen, ihr Kelkheit abbauen zu wollen und das ist nur mal unter der Erde, wo ich so dachte, wir müssen jetzt sozusagen was zerstören, um einfach das Material zu erlangen, was wir wollten. Da dachte ich so, okay, da kommt so ein bisschen auch moderne oder politische Komponente da wieder auch mit rein. Das fand ich ganz interessant, so als Parallele, ne? Aber genau, also weil wir gerade bei Detailarbeit waren, du hast ja auch schon über die Hochzeit zum Beispiel gesprochen, dass wir da auf einmal so eine Zeremonie sehen und habe ich gedacht, haben wir schon jemals so eine richtige Hochzeit gesehen im Star Wars Universum? Ist wahrscheinlich auch von Planet zu Planet verschieden, aber ich meine, als Anakin und Padme sich da die Hand gegeben haben, das war jetzt keine große Party.
Ja. Und aber bisher wahrscheinlich schon die offensichtlichste Hochzeit. Und
wahrscheinlich
heimliche
schon.
Offensichtliche Hochzeit. Niemand wusste es, niemand im ganzen Jedi-Tempel.
Und weil wir halt vorhin auch schon ein bisschen über die Parallelmontage und so gesprochen hatten, das, was für mich die Hochzeit auch so auf einer erzählerisch-virtuosen Ebene hinkriegt, ist, dass wir halt dieses Hin- und Herschneiden haben zwischen Andor ist gerade in so einer Kampfsituation und muss schwierige Entscheidungen treffen und Mon Mothma ist auf dieser Hochzeit ihrer Tochter und weiß da auch nicht so richtig, was sie tun soll und wird immer trauriger und das wird so schnell hin und her geschnitten, dann blutet auch diese Musik von Trauer und Party ineinander, dass man auf einmal am Ende der Folge saß ich so mit klopfendem Herzen da und dachte, was ist hier gerade passiert? Das ist alles so verschwommen zu so einem großen Erlebnis und das, das macht die Serie schon sehr stark.
Ja, wo du gerade die Musik ansprichst, ich glaube, das ist einer der größten Trauerpunkte dieser Staffel, dass Nicolas Potel tatsächlich nicht als Komponist zurückgekehrt.
Ich habe im Vorspann gesehen, er wird geführt und dann wird er abgelöst, dann kommt dein zweiter Name, wahrscheinlich, genau, weil da nicht noch also Thematiken so drin sind von ihm.
Genau, Themes, so wie ich das verstanden habe, bauen sie im Endeffekt auf allen seinen Themes auf, die er halt für die erste Staffel geschrieben hat. Die Musik für die zweite Staffel ist schon gut und erfüllt, glaube ich, auch, wie du es gerade beschrieben hast, gerade in so dramatischen Momenten wird da sehr viel aufgebaut und es reißt sich wirklich mit. Aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass Brittell ist halt nicht umsonst Brittell. Der hat, also hier ja, Nicolas ja. Brittell hat so Succession und so ein Zeug komponiert, falls euch der Name jetzt gar nicht sagt. Und hier die Barry Jenkins Sachen, vor allem Moonlight, Underground Railroad. Und das sind alles wirklich so Dinge, wo du der Musik zuhörst und merkst, irgendwie wie sie von Minute zu Minute in so eine andere Sphäre aufsteigt. Und das hätte ich mir manchmal noch irgendwie vor Andor Staffel 2 gewünscht, weil ich das Gefühl habe, sie halten halt einfach nur das Niveau der ersten Staffel, was auch in Ordnung ist, was ja nicht jede Serie hinkriegt, aber wie geil wäre das gewesen, wenn Brittell da einfach noch ein zweites Meisterwerk nachgeschoben hätte. Ich befürchte, man kann wirklich nicht alles haben und das ist das höchste Meckern auf irgendeinem Niveau, was ich hier in diesem Podcast, glaube ich, loswerden kann, weil ansonsten ist die Staffel phänomenal.
Sie wurde auch wieder nicht im Volume gedreht, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Oder gab es da jetzt doch eine Einschränkung in Staffel 2?
Ich meine, Staffel 1 wurde teilweise auch schon im Volume gedreht, okay. Aber ich glaube, also man muss da wirklich unterscheiden, wo The Mandalorian und sowas das Volume wirklich so 80% einfach nutzt, um die Welt da drin zu haben.
Eine digitale Umgebung, Bluescreen quasi, also als
genau,
umgebende
diese
Leinwand.
LED-Wände, ja. wo alles im Endeffekt drauf abgebildet wird, wo die Figuren durchlaufen, was dann auch zur Folge hat, dass sie durch wenig durchlaufen, ja. Weil du in diesem Studio dann doch nicht so viel zeigen kannst. Andor benutzt, glaube ich, das Volume eher, wie es im Idealfall eingesetzt werden könnte, nämlich so du hast Figuren in einem Raum und die befinden sich in einem Hochhaus und wie sieht Coruscant außen dran aus oder
ja,
so. Und dann
ja.
wird dahin, also ich glaube, irgendwie Tony Gilroy hat da mal im Zuge der ersten Staffel drüber geredet, dass gerade die Coruscant Mon Mothma-Szenen irgendwie viel mit Volume-Hintergründen gedreht haben, wo im Endeffekt das Volume wie so eine riesen Rückprojektion oder irgend sowas dann
ja,
oder fast wie so ein Matte Painting ist, glaube ich, eher der Begriff. Also früher hat man ja auf Glas gemalt, die Hintergründe, die dann dank forcierter Perspektiven und optischer Täuschung und weiß nicht was alles so aussahen, wie als geht die Welt noch ewig weiter und das ist, glaube ich, so eine moderne Einsatzweise für das Volume. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht technisch
tiefer
müssen
wir nicht drauf eingehen. Bei mir war es eher so, ich habe dieses Haptische trotzdem noch gespürt, also dass sie sich häufig in einer realen Umgebung bewegen.
Also die Serie ist eigentlich in ihrer visuellen Gestaltung die Antithese zu allem, was The Mandalorian macht.
Ich habe mich vor allem immer gefreut, wenn dieses Senatsgebäude mit diesen weißen Verstrebungen auftauchte und so großen. Und ich hatte einen Schüleraustausch mit Valencia in Spanien und das ist dieses Wissenschaftsmuseum und man erkennt die so gut wieder, wenn man drin war. Und trotzdem, dass es so futuristisch gut funktioniert auf so einem fremden Planeten als Gebäude.
Weißt du, was das Verwirrendste ist? Das kam auch schon Westworld Staffel 3
Ja, das habe ich dann auch dran gedacht. Aber nicht so extensiv wie jetzt hier in
aber
Staffel 2.
Trotzdem, gerade weil es bei Westworld auch irgendwie so diesen ganz ikonischen Shot gibt, wo dieser eine Riesenroboter dann davor steht. Und ich dachte mir jedes Mal, oh, kommt der jetzt auch noch vor?
Aber ich dachte so beim Gucken, garantiert nach Staffel 2 werden ganz viele Leute auch nach Valencia reisen und sagen, ich will ins Wissenschaftsmuseum Prinz Philipp, bitte. Okay. Hattest du denn, spoilerlos natürlich, eine Lieblingsepisode in Staffel 2?
Eine einzelne Episode ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich könnte meinen Lieblings-Arc sagen.
Ja, bitte?
Das wäre vermutlich schon der erste.
Wirklich? Okay.
Ja, ich finde, da ist alles am schärfsten. Also,
also ich fand die auch sehr stark.
Präzise auf den Punkt. Ich weiß nicht, was würdest du sagen?
Bei mir ist ganz klar der dritte. Also wo dann in Folge 8 auf einmal alles zusammenläuft. Figuren, die sich ewig nicht getroffen haben oder nie. Und wo in Folge 8 erstmal so eine Art, wie sage ich es ohne zu spoilern, etwas Großes passiert und Folge 9 dann so perfekt die Schleife zumacht, von was das noch für Wellen zieht. Obwohl ich Folge 10 auch sehr mochte, als Auftakt vom vierten
Ich finde,
Arc.
Dass die Schleife zumachen, diesen Moment hat man so oft und in der Staffel. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, wenn ich das manchmal am Ende von ganzen Serien überhaupt habe und Andor liefert dir das irgendwie so alle 3 Folgen mit.
Ja.
Und weiß nicht, also einfach nur, du sitzt da drin und das ist so zutiefst befriedigend, auch, also wirklich so, weil du fühlst das alles, alles hat sich das verdient, du bist erzählerisch an diesen Punkt gekommen und es wird nicht einfach nur irgendwas behauptet, das passiert jetzt, das ist jetzt berührend oder so, sondern du steckst einfach drin und ich muss oft irgendwie, ich glaube, so eine ganz tolle Standout-Szene ist für mich, wenn ganz viele unserer Hauptfiguren in einem Raum, in einem Museum sind, nämlich hier Ben Mendelsohn, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, hat viele von diesen Schlüsselfiguren, die alle nicht so richtig offen miteinander reden können. Und dann muss da noch eine Sache gemacht werden, so heimlich. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, aber wirklich du sitzt da und der Nervenkitzel ist so groß, du willst eigentlich nur, weiß nicht, die Luft auseinanderreißen und irgendwie schreien, aber es geht nicht.
Um vielleicht noch Minimalkritik anzubringen, von meiner Seite zumindest, wenn wir schon bei den Arcs, bei den Bögen der Folgen sind. Für mich war der zweite Arc der schwächste. Mhm. Da hatte ich so ein Stück weit das Gefühl, jetzt treten wir irgendwie auf der Stelle und da gibt's nicht so diese Vorwärtsbewegung, die Staffel 1 so klar strukturiert hat von wir haben ihn und jetzt hat er diesen Überfall und jetzt ist er im Gefängnis und jetzt kommt die Revolution, sondern eher so, dass ich auf einmal nicht wusste, wo bewegen wir uns jetzt eigentlich hin. Aber das hat sich natürlich im dritten Arc dann wieder aufgelöst.
Ich glaube, daran würde ich auch den Kritikpunkt anschließen, dass so gut die Staffel ist, ihr fehlt einfach so ein Geniestreich wie Nakina 5. Mhm. Also das ist wirklich das, wo ich am öftesten zurückdenke. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich explizit meine Lieblingsepisoden aus der ersten Staffel sind, aber das ist einfach so, weiß nicht, das kommt da und wird einfach durchgezogen und es ist irgendwie perfekt.
Ja, ja. Ich glaube, das ist für mich am ehesten noch Folge 10. Es ist ja so eine Bottleneck-Episode, die in sich geschlossen funktioniert, wo nur wenige Figuren im Vordergrund stehen und das sozusagen fokussiert, was gestaltet, ohne was zu spoilern. So. aber nichtsdestotrotz, ist natürlich, kommt man da trotzdem mit. Was mich zum Beispiel noch gestört hat, ist, dass diese Menschen auf Gorman so ein komisches Space-Französisch sprechen. das hat mich irgendwie rausgerissen. Also ich finde es schön, dass man sagt, man findet eine neue Sprache für diese Menschen und die müssen sie dann halt sprechen. Haben ja andere Universen auch schon gemacht. Aber das war mir dann zu als Französisch erkennbar, dass ich gedacht habe, nee.
Das Schlimme ist, mein erster Instinkt war auch, also ich meine, ich spreche kein Französisch und deswegen war mein erster Instinkt, war das jetzt Französisch? Sollte man das verstanden haben? Ist es eine Fantasiesprache oder nicht? Da habe ich mich kurz für einen Moment richtig dumm gefühlt.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, nee, es ist, glaube ich, einfach nur Tony Gilroy, der unfassbar viel Spaß hat, sich irgendwie so eine Sprache auszudenken. Keine Ahnung, was sie das.
Ich glaube, es waren ja auch viele französischsprachige Schauspieler, die dann da aufgetreten sind. Insofern.
Es ist schon interessant getastet und rückt ja natürlich dann auch irgendwie so das echte Vorbild aus unserer Welt, die Resistance irgendwie im Zweiten Weltkrieg oder so.
So habe ich dann noch gar nicht drüber gedacht. Das ist doch
Ding irgendwie von Gorman, wo dann auch so der Widerstand im Kleinen, im Untergrund sich formt. Und ich musste sehr dran denken, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber in der zweiten Staffel von Star Wars Visionen, diese Anthologieserie, wo verschiedene Anime oder Animationsstudios dran arbeiten, da gab es auch eine Resistance-inspirierte Episode, die wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch ist. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die hieß, aber schaut mal da rein bei Disney Plus in der Übersicht, das werdet ihr sicherlich sehr schnell herausfinden, um welche Folge es sich da handelt. Und die spielt, glaube ich, da geht es eher so um Tänzerinnen oder so, die da im Vordergrund stehen, die auch irgendwie versuchen, Widerstand gegen das Imperium zu leisten auf ihre Art und Weise.
Ja, ja. Da hast du mir jetzt eine völlig neue Linse gegeben und dich das nochmal angucken.
Oh Gott, ich dachte immer, das ist so offensichtlich.
Nee, also ich vergleiche jetzt nicht unbedingt eine Science-Fantasy-Sci-Fi-Serie mit irgendwie französischer Geschichte, aber interessant. Was ich dich noch fragen wollte, weil es mich auch einfach interessiert, die erste Staffel begann ja mit mit der Suche der Schwester von Cassian Andor. Ist die jemals wieder aufgetaucht? Wurde das jemals aufgeklärt oder war das nur so ein Hook, um es anzufangen? Weil das hat mir am Ende auch so ein bisschen gefehlt, dass ich dachte, war da jetzt noch was?
Ja, also nein, da war nichts
mehr. Okay.
Ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht, was die Frage
ist. Ob die Schwester nochmal jemals aufgeklärt wird, was mit der Schwester war?
Genau, die Sache ist, ich muss ehrlich gesagt nie aktiv drüber nachdenken und das vielleicht auch, weil ich unaufmerksam bin beim Serien schauen. Ich weiß es nicht.
Nein, du doch nicht, bei Star Wars.
Ja, bei Star Wars. Zum Glück reden wir hier nur über Star Wars und nicht über irgendwas anderes.
Aber das ist ja interessant, wenn du auch nicht sofort
sagst. Ich versuche gerade dir eine gute Antwort zu geben, aber ich habe einfach.
Es ist vielleicht auch was, diese Familienbeziehung, mit der was losgeht, die dann irgendwann in den Hintergrund rückt, weil andere Sachen für ihn wichtig sind und dann kann man das auch nicht auflösen.
Ich meine, das ist ja vielleicht auch einfach ein Teil von seiner Vergangenheit, den er in der ersten Staffel ablegen musste, um irgendwie zu dieser funktionierenden Rebellenfigur zu werden, die Lucen von ihm haben will.
Und das ist ja auch sein Planet, der im Prinzip ja völlig, also fast schon vernichtet wurde, wo er dann als Kind war. Ne?
Es steht eher so, seine Schwester steht irgendwie für Verlust, den er einstecken musste und lange Zeit nicht gewusst hat, wie er damit umzugehen hat. Deswegen driftet er am Anfang der Serie so, macht hier was, macht da was, aber hat eigentlich keine wirkliche Agenda, irgendwas. Und Lucen erklärt ihm mehr oder weniger, wie er diesen Schmerz sinnvoll und tödlich einsetzen kann für das größere Wohl.
Ja, ja, okay.
Das habe ich mir jetzt aus den Fingern genommen. Keine Ahnung, ob das Sinn ergibt.
Okay, wir müssen langsam zum Fazit kommen. Matthias, wir haben ja jetzt schon viel über die zweite Staffel geredet, aber würdest du so als Abschluss sagen, dass die Serie es schafft, ein würdiges Ende für die Serie Andor zu finden und im Star Wars Kosmos, obwohl es ja jetzt ein Prequel ist und ein Sequel gleichzeitig irgendwie so sich mittig einordnet?
Ja, würde ich schon sagen. Also die läuft auf sehr schöne Schlusspunkte für viele der Figuren hinaus. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde sofort eine dritte Staffel schauen. Oder wenn Tony Gilroy jetzt sagt, ich mache das Gleiche noch mit anderen Figuren. Ich meine, da gibt es ja immer noch Mads Mikkelsen, den man sich vielleicht ausklinken könnte aus Rogue One. Da könnte man dann vielleicht auch Felicity Jones als Jones Air so oder so.
Ich habe die dritte Staffel schon gesehen. Sie nennt sich Rogue One.
Ja. Ich meine, im Endeffekt haben wir jetzt eine perfekte Trilogie mit Andor 1, 2 und jetzt Rogue One. Das ist schon...
Und was ich auch empfehlen kann danach, dann direkt nochmal Krieg der Sterne, also Episode 4 zu gucken, weil das schließt dann irgendwie so diese Death Star, diese Todesstern-Saga quasi ab, die man das vielleicht betiteln könnte.
Das finde ich gut. Endlich haben wir eine Todesstern-Saga.
Nicht die Skywalker-Saga, sondern die Todesstern-Saga.
Ja. Episode 5 könnt ihr überspringen, der ist nicht wichtig, da kommt kein Todesstern vor. Aber schaut Episode 6 bitte wieder.
Und es war halt wirklich, mein Fazit ist jetzt auch so ein Stück weit, Andor war für mich die erste Star Wars Live-Action-Serie, die auch wirklich so eine geschlossene, runde Sache für mich abgeliefert hat, wo ich das Gefühl habe, wir haben jetzt einen Endpunkt erreicht, mit dem bin ich sehr zufrieden. Anders als zum Beispiel Serien, die zuletzt abgebrochen wurden oder wo man nicht weiß, wie es weitergeht, Ahsoka und so oder Obi-Wan, was dann doch irgendwie nur so ein Intermezzo war, habe ich hier ein Gefühl, da hat sich jemand was von Anfang Ende durchdacht. Wir haben irgendwie so einen spannenden, nuancierten, teilweise auch politischen Star-Wars-Einblick bekommen, der nicht alles macht wie zuvor und sich dadurch irgendwie frisch anfühlt. Und ich muss auch sagen, ich hatte ja so ein bisschen Skepsis vorher, wenn ich denke, okay, wie kann man da jetzt ein spannendes Finale draus stricken, was einen wirklich Abschluss schafft, wenn man weiß, da kommt ja noch was danach, ein Film. Und dann gab es diese letzte Szene, die wir natürlich nicht spoilern, die mir so den Boden unter den Füßen weggezogen hat, wo ich dachte, krass, die erfindet das Rad nicht neu, hat man vielleicht schon mal irgendwo anders gesehen, aber die macht so irgendwie diese Schleife, von der wir schon so häufig gesprochen haben, zu, dass ich dachte, das ist eigentlich der perfekte Abschluss. Jetzt kann ich das guten Gewissens irgendwie als Serie feiern und sagen, das ist Wahnsinn.
Ja.
Ja, schließt du dich an.
So. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Gut, dann sind wir jetzt wirklich am Schluss angekommen. Ihr merkt schon, wir empfehlen also an Andor auf jeden Fall die zweite Staffel. Schaut's euch an, in den nächsten Wochen immer 3 Folgen. Und wenn ihr noch weitere Star Wars Folgen hören wollt, dann schaut einfach mal gerne zurück. Wir haben ja schon viel dazu aufgenommen. Wir hatten eine Podcast-Folge zu Skeleton Crew zuletzt im Dezember. Davor zu Acolyte, zu Ahsoka, vor über 3 Jahren zur ersten Staffel, die auch schon sehr wegweisend hieß. Andor zeigt Star Wars, wie wir es noch nie gesehen haben.
Oh, okay.
Insofern auch schön. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke Matthias, dass du hier warst und mit mir über Star Wars geschwärmt hast. Und an euch da draußen, möge die Macht mit euch sein und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.